So, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Hoffnung, ja, das ist das Thema heute Morgen und es ist ja viel mehr als ein Thema. Es ist eine Kraft für einzelne Menschen und es ist auch eine Kraft für eine ganze Gemeinde. Und schön, dass du uns nochmal mit reingenommen hast, Gabi. Kleiner Rückblick von vor 2 Monaten, als ich den Herrn gesucht habe, was ich vor 2 Monaten an Thema hier in der Predigt weitergeben soll, war ganz deutlich in mir zu hören, Hoffnung, sprich über Hoffnung. Und zwar mit Blick auf die Gemeinde hier. Und das ist ja, sage ich mal, ein kühnes Unterfangen. Wir wissen, wo wir stehen und wie es uns geht. Die Gemeinde gibt es ja Gott sei Dank schon viele Jahre, wo wir zusammenkommen am Sonntagmorgen, um das Wort Gottes zu hören und Gottesdienst zu feiern. Und nun sind wir ja auch in einer Situation, wo wir mehr ältere Geschwister als jüngere Geschwister haben. Und es ist darin eine gewisse Herausforderung, dass wir sagen, und dennoch wollen wir dem Herrn vertrauen, dass er seine Gemeinde weiter nicht nur bestehen lässt, sondern auch, dass er sie wachsen lässt. Und ich bin diesbezüglich voller Zuversicht und ich denke auch, der Herr bereitet gerade Herzen vor, wo Einzelne dann auch noch mehr Aufgaben oder andere Aufgaben übernehmen werden und auch, wo der Herr Menschen schicken wird, hierher in die Gemeinde. Ich beziehe mich auf eine Situation, wo Jesus gerade eben zur Volksmenge gesprochen hatte. Das ist in Lukas Kapitel 12, ihr müsst das nicht aufschlagen, und wo er denn auch seinen Nachfolgern gesagt hat, macht euch keine Sorgen, was ihr essen sollt oder was ihr trinken sollt. Macht euch keine Sorgen, was ihr anziehen sollt. Er bringt es dann auf den Punkt und sagt, trachtet aber nach dem Reich Gottes. Und wenn nicht heute, wann dann? Trachtet aber nach dem Reich Gottes. Und dieses, also Essen, Trinken, Kleidung, Unterkunft und alles, was so zum normalen Leben dazugehört, und dieses alles wird euch hinzugefügt werden. Also nochmal, sorgt euch nicht. Vertraut lieber dem Herrn. Und dann fährt er fort und sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ja, und die kleine Herde, die sitzt ja auch hier heute Morgen. Wir sind hier keine große Herde, eine kleine Herde. Und doch sagt auch Jesus zu dieser kleinen Herde, es hat eurem Vater im Himmel wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wir sind also kein verlorener Außenposten, der irgendwie mühsam ums Überleben kämpft, sondern wir sind mittendrin und das in der Kraft Gottes, weil Gott es wohlgefallen hat, euch das Reich zu geben. Nun sind manche mit diesem Gedanken überhaupt nicht vertraut. Und heute Morgen in der Lesung aus Johannes war das, glaube ich, haben wir schon gehört, wie da die Volksmenge war und wie dann eine Stimme aus dem Himmel kam. Und dann sehen wir die unterschiedlichen Reaktionen. Die einen meinten, es hat gedonnert. Andere meinten, ein Engel hat gesprochen. Und Jesus macht's klar, er sagt, Gott hat gesprochen um euretwillen. Und so ist das, wenn wir nicht aufmerksam für das, was Gott tun möchte in unserem Leben, in unserer Stadt, in unseren Familien, dass wir gar kein Gespür haben dafür, wenn er spricht und wir meinen dann vielleicht, es donnert. Und der Herr möchte, er hat ja mehr für uns. Wir haben beim letzten Mal, ich gehe lieber noch zurück, damit ihr da nicht ins Lesen kommt. Beim letzten Mal habe ich über Hoffnung gesprochen und die Beispiele vorgestellt von Moses und Elia. Mit Blick auf den Vers irgendwo in Sprüche, glaube ich, ist das: eine lang hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und so sind ja auch manche Hoffnungen mit der Gemeinde hier verbunden. Manche Gebete auch, die zu Gott geschickt wurden: Herr, schick doch neue Leute und Herr, mach dieses und Herr, mach jenes. Und wir haben eben immer wieder allerlei Aufträge für Gott parat. Bin mir gar nicht so sicher, wie er mit unseren Aufträgen umgeht. Er hat nämlich Aufträge für uns, und ich glaube, das ist auch die richtige Ordnung, dass wir auf seine Aufträge hören und nicht unsere Aufträge ihm immer wieder antragen. So, auf jeden Fall eine lang hingezogene Hoffnung, und das eben dann mit Blick auf das Leben von Moses und von Elia, die beide am Berg Horeb eine Begegnung mit Gott hatten. Und wir haben erfahren, dass Horeb übersetzt heißt Trostlosigkeit. Also ein unschöner und eigentlich auch ungeistlicher Ort, an dem man alles finden würde, außer Hoffnung. Denkt man, so im ersten Augenblick. Wir sehen die Situation von Moses, der aus Ägypten geflohen ist, dann 40 Jahre lang die Schafe gehütet hatte. Damals ist er geflohen. Er hat sich gesehen als den von Gott gesandten Befreier für das Volk Israel, das in Knechtschaft gelebt hat unter dem Pharao in Ägypten. Er hat dann schon mal eigene Anstrengungen unternommen, um sein Volk zu befreien. Ging alles schief, wie wir wissen. Er musste fliehen, um sein Leben auch fürchten, und hat dann schließlich die Tochter eines Schafhirten geheiratet und blieb da 40 Jahre in der Wüste Midian. Von dem Traum, dass er mal das Volk Israel aus Ägypten befreien würde, wissen wir nicht, ob da noch was übrig war. Auf jeden Fall war die Begegnung mit Gott und dem brennenden Dornenbusch auf dem Berg Horeb, das war alles eine große Überraschung für Moses. Und es war die Kehrtwende in seinem Leben. Bei Elia war es ähnlich. Er hatte Hoffnung, dass Gott seine Gebete hört und dieses furchtbare Königspaar Jezebel und Ahab, dass er sie zu Fall bringt, das Land Israel befreit von seinen Unterdrückern, dass das Volk Israel herauskommt aus Götzendienst. Und dann hatte schließlich Elia seinen großen Auftritt oben auf dem Berg Karmel, wo die Baalspriester dann alle gefallen sind. Und wo Elia hoffen konnte, jetzt wird Gott das Schicksal des Landes wenden. Die Menschen gingen sogar auf die Knie und bekannten, Jahwe ist der einzige Gott. Und im nächsten Augenblick kommt ein Drohschreiben von der Königin Jezebel und sie sagt, ich werde dich einen Kopf kürzer machen, Elia. Und das hat den Elia in eine Depression stürzen lassen. Er war verzweifelt, er rannte. Er rannte viele Tage, er rannte um sein Leben, um dann irgendwann sich niederzulassen und ins Gespräch mit Gott zu kommen, und wo Gott einige interessante Fragen führen hatte. Und wir haben festgestellt, eben wenn die Hoffnung verloren geht, tritt Entmutigung ein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Hoffnung festhalten. Es tritt Verwirrung ein bezüglich dem, was Gott von uns will und was jetzt überhaupt geschehen soll. Auch dann Unglaube. Selbst bei Mose, als Gott mit ihm spricht und ihm sagt, okay Mose, jetzt ist die Zeit, nach 40 Jahren warten, jetzt ist die Zeit, geh du hinab zum Pharao und dann wirst du Folgendes sprechen. Und Mose sagt, nee, da wird nichts draus. Ich glaube nicht, dass da was Gutes draus werden könnte. Wenn ich da runtergehe, dann mit dem Reden habe ich es nicht so. Und er kommt in Konflikt mit Gott, also nackter Unglaube, er widersteht Gott, der einen Auftrag für ihn hat. Und ich hoffe, keiner ist unter uns heute Morgen, der solche Pläne im Herzen führt, dem Herrn zu widerstehen. Denn Gott ist ja willig, Befreiung zu schaffen und Erweiterung und Vorankommen und Gnade und Wachstum. All das ist er ja willig zu tun, es ist ja sein Wille. Aber er will ja mit uns zusammenarbeiten. Danke auch für das schöne Zeugnis heute Morgen, wo ihr das Wort Gottes weitergebt. Und das sehen wir, wenn wir den Willen Gottes tun, schon gehen die Türen auf, schon passiert etwas, neues Leben entsteht. Da ist ein muslimischer Mann, der möchte sogar das Neue Testament lesen. Er wird es lesen. Und er wird Jesus erkennen. auf eine Art und Weise, wie ihr das im Koran nie finden könnte, weil der Koran nicht die Wahrheit enthält. Aber das Neue Testament ist die Wahrheit, weil es Gottes Wort ist. Und wir haben ja Hoffnung, weil die Auferstehung, der Tod und die Auferstehung von Jesus kein Märchen ist. Das ist eine Tatsache. Nur ist es eben so, dass auf diesem Planeten Menschen die Wahrheit bewusst niederhalten, sodass die, die die Wahrheit nicht kennen, nicht den Zugang finden zur Wahrheit. Und deswegen hat Gott uns in die Welt gesandt, dass wir diese Wahrheit weitergeben. Ernüchterung tritt ein, wenn die Hoffnung verloren geht. Ja, dann muss der Verstand gefragt werden, dann müssen wir unsere Pläne angucken. Pläne sind ja nicht verkehrt, aber dann kann es leicht sein, dass man sich ganz alleine auf den Verstand zurückzieht und sagt, gut, jetzt müssen wir mal die Kosten berechnen, was kostet der Raum hier, was kostet das. So, Ernüchterung tritt ein. Der Glaube spielt gar keine Rolle mehr. Der Blick auf die Möglichkeiten Gottes wird zur Seite geschoben. Und man befindet sich im rein natürlichen Bereich, wie die normalen, natürlichen Menschen, die Gott nicht kennen. Warum haben wir Hoffnung? Paulus schreibt das im Epheserbrief, wo er schreibt, ihr wisst ja noch damals, wie ihr wart, ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Wir haben Hoffnung, denn wir haben ja Gott. Und Gott hat uns, das ist viel wichtiger. Bitterkeit, so wie bei Mose. Ja, ja, Herr, jetzt kommst du um die Ecke und jetzt soll ich da hier für dich nach Ägypten runtergehen und so weiter. Nee, jetzt, ich kann nicht mehr, ich will nicht, ich mag nicht, ich bin auch der falsche Mann dafür. Elia genau das Gleiche, völlig niedergeschlagen und er sagt, Herr, ich bin der Einzige, der noch übrig ist. War aber nicht so, waren noch viele andere übrig. Und dann zählt er alles auf, was er alles gemacht hat und wie er eigentlich, ja, besser sein wollte. Und der Zynismus. Und hier jetzt mal ein paar Beispiele von denen, die Hoffnung angenommen haben. Der blinde Bartimäus. Wir, glaube ich, kennen alle die Geschichte oder die meisten von uns kennen die Geschichte. Und ich will ganz kurz auf diesen Augenblick der Hoffnung eingehen und mit euch lesen aus Markus Kapitel 10. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, von diesem Jesus hatte der Bartimäus schon gehört. Das war der Moment der Hoffnung. Der Jesus ist da. Der Jesus aus Nazareth. Und in dem Bartimäus, der hatte schon gehört, wenn dieser Jesus auftaucht, da passieren allerlei wunderbare Dinge, da werden sogar Blinde geheilt, ja sogar, man hat gehört, Tote wurden schon auferweckt. Lahme gehen, Taube hören. Und dieser Jesus ist da. Und heute Morgen ist auch dieser Jesus da. Und wenn du mit Jesus lebst, dann ist er auch in deinem Leben. Und alle Dinge sind möglich, dem der glaubt, sagt Jesus. Also da ist noch viel mehr möglich, als wir je erlebt haben in unseren wenigen Jahren, die wir bislang auf diesem Planeten zugebracht haben. Erbarme dich mal. Er fing an zu schreien und zu sagen, weil er Hoffnung hatte. Es war wahrscheinlich ein Schrei gemischt aus Verzweiflung und Hoffnung. Da ist der Einzige, auf den ich hoffen könnte, dieser Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr. Und wir kommen heute noch in der Predigt, wenn die Zeit dafür reicht, noch dazu, dass wir eben uns diese Hoffnung von niemanden rauben lassen dürfen. Da waren gleich ein paar Dutzend Leute, die wollten dem Bartimäus diesen Hoffnungsfunken sofort austreten. Bartimäus, schweig still, da wird nichts draus. Er hat sich aber dagegen durchgesetzt. Lass dir die Hoffnung nicht rauben. Und wenn es nur ein kleiner Funken ist, lass es dir nicht rauben. Halte fest. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes. Plötzlich dreht sich die Stimmung. Steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab und das ist der Moment, wo Glauben einsetzt. Vorher war es Hoffnung. Jesus ist da, der Sohn Davids, dieser Heiler, von dem man so viel Gutes gehört hat. Das Gewand hat ihn ausgewiesen als einen Blinden. Deswegen durfte er auch betteln und er wirft sein Gewand ab. Wenn Jesus dich ruft, dann brauchst du dieses Gewand nicht mehr. Du brauchst das, was bislang für deine Existenz maßgebend war, nämlich dass du betteln darfst, offiziell, das brauchst du nicht mehr. Er warf sein Gewand ab, sprang auf, kam zu Jesus und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube. Jesus sagt nicht, ich habe dich geheilt. Nein, er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Die Möglichkeit, im Glauben uns zu Gott auszustrecken, die haben wir immer. Immer. Dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Also wir sehen, aus der Hoffnung ist Glauben geworden. Und die zwei haben sich miteinander verbündet und Glaube und Hoffnung wirken auch immer zusammen. Noch ein Beispiel. Es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. 12 Jahre Krankheit, das ist eine Geißel. Das ist sehr schwierig und sie hat ihr ganzes Vermögen verloren in der Zwischenzeit. Als sie von Jesus gehört hatte, das war der Moment der Hoffnung. Da kam Hoffnung auf. Dieser Jesus, von dem hört man ganz wunderbare Dinge. Und sie war offensichtlich auch eine gläubige Frau, also im Sinne von jüdisch gläubig, als Israelitin. Denn als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre. Das ist eine Verheißung im Alten Testament. Da steht es geschrieben, ich habe es jetzt nicht extra nachgeguckt, aber da steht geschrieben, wenn man das Gewand des Priesters nur anrührt, wird man geheilt. Die Quasten eigentlich vom Gewand, wenn man anrührt, wird man geheilt. Also so hat Gott für sein Volk gesorgt und die Frau war offensichtlich gläubig. Sie ist auf diese Verheißung hin zu Jesus gegangen, um sein Gewand anzurühren. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Sie war also voller Hoffnung. Sie hatte einen Ausblick. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Ja, aus Hoffnung wurde Glauben. Sie hat nämlich gehandelt. Hoffnung muss ergriffen werden. Also lass dir diese Hoffnung. Die Frau hätte normalerweise gar nicht in der Öffentlichkeit sein dürfen. Ich glaube, manche von uns wissen das. Mit Blutfluss durftest du dich nicht unter das Volk mischen. Du warst unrein. Es war verboten, dich unter das Volk zu mischen. Wenn jemand mitgekriegt hätte, dass die Frau Blutfluss hat, dann wäre sie schwer bestraft worden. Aber sie hat sich, und nochmal bei Bartimäus, da waren es die Umstehenden. Schweig still, stör uns nicht mit deiner Ruferei hier, halt die Klappe. Hier war es die religiöse Tradition. Die ihrer Hoffnung entgegenstand, nämlich den Mann Gottes anzurühren. Sie hat sich über die religiöse Tradition hinweggesetzt. Sie hat lieber ihre Hoffnung ergriffen. Und weil sie an dieser Hoffnung festgehalten hat und sich auf Jesus ausgerichtet hat, ist aus der Hoffnung Glauben geworden. Und Hoffnung muss ergriffen werden. Hoffnung wird zum Glauben, wenn wir das Wort ergreifen und danach handeln. Und das ist das, was diese Frau getan hat. Im Prinzip hat sie das Wort Gottes zitiert. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Das war ihr Bekenntnis des Glaubens. Glauben und Sprechen geht immer zusammen. Denn Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Römer 10, Vers 9 und 10, da lesen wir, wer mit seinem Munde Jesus als Herrn bekennt. Also wenn ich sage, Jesus, du bist mein Herr, der wird gerettet. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Wer mit seinem Munde Jesus als Herrn bekennt, wird gerettet. Und wer in seinem Herzen glaubt, dass er von den Toten auferstanden ist, der ist gerecht. Also Glauben und Sprechen geht immer zusammen. Deswegen sagt auch Jesus, eine scharfe Mahnung, wir werden für jedes unnütze Wort, das aus unserem Munde hervorgeht, Rechenschaft ablegen. Was ist unnütz? Alles das, was nichts mit den Zielen Gottes zu tun hat. Wir müssen jetzt nicht den ganzen lieben langen Tag durch die Gegend laufen und Bibelsprüche vor uns her sagen, aber die Worte, die Gott entgegenstehen, insbesondere die Worte des Unglaubens, sollen wir aus unserem Mund verbannen. So, das war also die blutflüssige Frau. Und ein letztes Beispiel für jemand, der Hoffnung ergriffen hat. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Wo ist da die Hoffnung? Wo kommt die da plötzlich her? Wer war denn dieser Levi? Er war ein Zöllner. Und die Römer, war ja die Besatzungsmacht damals, die haben das natürlich ganz schlau gemacht. Die haben die Drecksarbeit der einheimischen Bevölkerung überlassen. Das heißt, dieser Zöllner, das war ein Israelit, ein Jude. Und der hatte nun die Aufgabe, von seinem eigenen Volk die Steuern einzusammeln. Für die Römer war der Levi nicht mehr als ein Hund. Er war ein Nichts. Er war eine billige Arbeitskraft, auch noch eine zuverlässige Arbeitskraft, die sie unterdrücken konnten, ausbeuten konnten. So bei den Römern galt der Levi gar nichts. Er war einfach nur ein Israeli. Punkt. Fertig. Und ein billiger Arbeiter. Bei seinem eigenen Volk war er sicherlich verhasst, denn er war ein Zöllner. Einer, der mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitet und das wenige Geld, das wir haben, uns auch noch zwischen den Rippen rausschneidet. Dieser Levi, dieser Zöllner, der prasst, der lebt in Saus und Braus von unserem Steuergeld, weil er immer noch mehr einnimmt, als ihm eigentlich zusteht. Er bereichert sich daran, dass er mit den Römern zusammenarbeitet und uns unterdrückt. Der Levi hatte kein gutes Leben, obwohl er reich war. Und wir wissen nicht, wie viele Jahre er schon an seinem Zollhaus saß, zwischen allen Stühlen. Er wusste, sein Volk verachtet ihn und spuckt auf ihn. Und die Römer, wenn er sich nicht gut verhält, hatten die Peitsche für ihn. Der Levi hatte keine Hoffnung. Null. Er wusste, das war ein Leben, das war zwar im Wohlstand, aber sinnlos, nutzlos, freudlos, hoffnungslos. Und dann steht plötzlich die Hoffnung in Person vor seinem kleinen Zolltisch. Jesus. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo Jesus vor ihm stand, da war für den Levi plötzlich ganz klar, dann sagt dieser Mann zu ihm, folge mir nach. Und für den Levi war plötzlich völlig klar, wenn es jene Rettung in meinem Leben gegeben hat, der Mann ist die Rettung. Und er folgte ihm nach. Zwar so entschieden, er verließ alles und folgte ihm nach. Das ist die Kraft der Hoffnung, liebe Freunde. Und von dieser Hoffnung wollen wir nicht loslassen, sondern wir wollen sie vertiefen in unsere Herzen. Und da sehen wir schon bei dieser Begegnung von Levi mit Jesus, worauf gründet sich unsere Hoffnung? Beziehen wir unsere Hoffnung aus den Umständen? Ja, die Umstände werden besser und dann steigt unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung sollte eigentlich immer gleich groß sein, weil die Zusagen Gottes immer gleich zuverlässig sind. Die Zusagen Gottes verändern sich nicht. Unsere Hoffnung kommt aus den Verheißungen Gottes, kommt aus dem Wort Gottes. Das heißt, unsere Hoffnung macht sich nicht an den Umständen fest. Wenn sich die Umstände verbessern, was ja wünschenswert ist, das ist ja auch verknüpft mit unserer Hoffnung, dass die Umstände sich verbessern, aber wir beziehen keine Kraft aus den Umständen oder Kraft für die Hoffnung. Die Hoffnung bezieht ihre Kraft alleine aus den Zusagen von Gottes Wort. Deswegen ist es notwendig, dass dein Herz voll ist mit Gottes Wort. Denn wovon dein Herz voll ist, fließt dein Mund über. Wenn dein Mund überfließt mit dem Wort Gottes, haben wir das, was der Psalm 119 sagt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Warum? Weil du sein Wort sprichst und das erhellt deinen Weg und du weißt, wo du hingehen sollst. Gerade heute haben wir gehört von Licht und Finsternis. Und die, die Jesus nachfolgen, von ihnen sagt er, ihr werdet nicht in der Finsternis bleiben, sondern ihr werdet das Licht des Lebens haben. Denn Jesus ist das Licht. Natürliche Hoffnung. Davon haben wir schon gehört, gegründet auf Verstand, fünf Sinne und statistische Wahrscheinlichkeit. Ja, ohne Gewissheit. Eine rein menschliche Hoffnung. Ja, dies heute so und morgen so. Die übernatürliche Hoffnung kommt von Gott und darin haben wir eine Gewissheit. Abraham war so ein Mensch, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Wir kennen, denke ich, alle die Stelle aus Römer Kapitel 4, Vers 17 bis 21, als Gott ihm diese Verheißung gegeben hat und der Abraham ja schon steinalt war mit 100 und die Frau, seine Frau Sarah auch schon viel zu alt war, um Kinder zu gebären. Und er sah seinen eigenen Leib an, da gab es also nichts mehr zu hoffen. Das war vorbei. Und die Sarah, wenn wir das nachlesen würden im ersten Buch Moses, sie hat gelacht und sagt, soll ich noch mal Liebeslust haben in meinem Alter? Ja, sie hat gelacht. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen Leib an und das Absterben des Mutterleibes und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, er, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Ja, und so hat Gott dem Abraham auch uns eine Verheißung gegeben. Und ich habe darüber schon mal gesprochen, über den Anker der Seele, der bis ins Allerheiligste reicht. Aber ich möchte das einfach, um das Bild heute Morgen noch zu verfestigen, nochmal mit euch hier anschauen. Hebräer Kapitel 6, Vers 18 bis 20. Gott hat dem Abraham und auch uns, seine Nachkommen, eine Verheißung gegeben und Gott hat sich dafür mit einem Eid verbürgt, damit wir einen starken Trost haben. Und jetzt bitte gut aufpassen, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben. Ist die Hoffnung für dich zu einer Zuflucht geworden oder bist du noch immer viel zu sehr mit den Umständen beschäftigt? Die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Liebe Freunde, das ist für mich heute Morgen ganz besonders wichtig. Wir müssen die Hoffnung ergreifen. Es gibt jemanden, der will uns die Hoffnung rauben. Dann gibt es noch die Umstände, die der Hoffnung entgegenstehen. Dann gibt es noch andere Leute mit klugen Ratschlägen, die mit unserer Hoffnung überhaupt nichts anfangen können, weil das ja unsere Hoffnung ist und die uns das ausreden möchten. Nee, das ist töricht, dass du in so einer Situation hoffst, dass da die Hilfe Gottes kommt. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, oder? Naja, und solche Weisheiten fliegen uns dann entgegen, so die keinem Menschen irgendwelchen Trost schenken. Aber hier haben wir einen starken Trost. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Unsere Seele, das ist dieses flatterhafte Innenleben in uns, unser Denken, wo mal so ist, mal so, unsere Gefühle, Himmel hochjauchzend, Tode betrübt, unser Wille, der mal dahin will, mal dorthin will, unsere Seele, die noch wachsen muss in dem Herrn. Und da haben wir einen sicheren und festen Anker, bis hinein ins Innere des Vorhangs. Und diese Hoffnung sollen wir festhalten, Hebräer 6,11. Das schreibt Paulus hier an die Hebräerchristen, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende zeige. Ich lese das mal aus einer anderen Übersetzung. Klingt etwas leichter zu verdauen, gleicher Inhalt. Neue Genfer Übersetzung, Hebräer 6,11. Wir haben nur einen Wunsch. Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihren Glauben und Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten, was Gott zugesagt hat. Ja, Amen, dem ist nichts hinzuzufügen. Und um den Prozess nochmal zu beleuchten, in dem wir stehen, da ist die Hoffnung und da sind Widerstände. Und Paulus löst das so auf in Römer Kapitel 5, er sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, also wir sind angenommen bei Gott, deshalb haben wir jetzt Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir haben durch den Glauben oder im Glauben auch Zugang erhalten zu dieser Gnade, die ja von Gott kommt, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Was ist die Hoffnung der Herrlichkeit? Das ist die Hoffnung, dass wir eines Tages eingehen in die Herrlichkeit, völlig erlöst, Geist, Seele und Leib. Hoffnung der Herrlichkeit. So, und jetzt geht's um das Eigentliche. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. So, das sind also widrige Umstände. Und wenn wir uns entscheiden, im Glauben zu stehen, in diesen widrigen Umständen, in diesen Bedrängnissen, also wenn wir uns fürs Ausharren entscheiden, da ist kein Automatismus drin. Bedrängnis bewirkt automatisch Ausharren. Nein, es braucht unsere Entscheidung, damit es Ausharren bewirkt. So, wir haben die Bedrängnis, wir entscheiden uns fürs Ausharren. Und wenn wir uns fürs Ausharren entscheiden, dann erleben wir Bewährung in dieser Situation. Ja, die Situation war schwierig, die war sehr herausfordernd, die war gefährlich. Ja, die war überaus strapaziös und vielleicht auch schmerzhaft. Aber wir haben uns entschieden, auszuharren und am Wort Gottes und an der Verheißung festzuhalten. Und weil wir ausgeharrt haben, stehen wir jetzt da als solche, die im Glauben bewährt sind. Halleluja. Das ist ein mächtiger Schritt voran, wenn wir einmal im eigenen Leben erfahren, unser Glaube hat uns durchgetragen. Und zwar nicht mit Hängen und Würgen, sondern siegreich. Das Ausharren aber Bewährung. Und in dieser Bewährung, weil wir erleben, wir haben ausgeharrt, wir haben uns bewährt, wir haben festgehalten am Wort Gottes und die Hoffnung ist da. Amen. Ich weiß, das ist alles ein bisschen schwierig heute Morgen, ja. Aber wenn wir die Zusammenhänge im Wort Gottes nicht verstehen, erlebt unser innerer Mensch auch kein Wachstum. Ich weiß, ich sollte zum Schluss kommen. Und das werde ich jetzt auch tun. Alles andere gibt es dann bei nächster Gelegenheit. Aber das hier so zum Abschluss. Also nun, Brüder und Schwestern, steht fest und haltet die Überlieferungen oder Unterweisungen, also das Wort, das ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat. Amen. Er tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Amen. Das könnte das Schlusswort sein, ist es aber noch nicht. Ist es aber noch nicht, sondern das ist das Schlusswort. Wir setzen unsere Hoffnung ganz auf Jesus. Also wir schneiden uns die Hoffnung nicht aus den Rippen, sondern wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und da heißt es, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Und wenn du schon über 70 bist, neue Kraft ist immer gut. Ja, ich bin noch nicht über 70, ich brauche auch jeden Tag neue Kraft, okay? Ich fange schon ein bisschen früher an. Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und Jesaja 33, Herr, sei uns gnädig. Auf dich hoffen wir. Sei unser Arm jeden Morgen, ja, unsere Rettung zur Zeit der Not. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Mach es fest in unseren Herzen. Danke für die Kraft der Hoffnung. Du hast uns gute Hoffnung geschenkt, Herr. Wir danken dir für diese Hoffnung, für uns persönlich, auch hier für die Gemeinde, auch für diese Stadt München, auch für unser Land, o Herr. Herr, wir haben gute Hoffnung, weil du erreichbar bist, weil du ein Hörer von Gebet bist, weil du deine Boten und Botinnen im ganzen Land hast, o Herr, und sie aussendest, um dein gutes Wort zu verbreiten, dass Menschen hören und glauben und gerettet werden. Im Namen Jesus. Amen. Gott segne euch.